Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit großer Freude darf ich Sie zur Jubiläumsfeier 50 Jahre Vortragsverein BRIC in diesem schönen Saal begrüßen. Ich möchte Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen herzlich danken. Durch Ihre Gegenwart ehren Sie die große kulturelle Arbeit, die der Vortragsverein BRIC im Laufe eines halben Jahrhunderts in dieser Stadt und in dieser Region Oberwallis geleistet hat. Ich möchte am heutigen Tage besonders begrüßen als Vertreter der Geistlichkeit Herrn Dekan Alfred Werner. Ich begrüße ferner die Vertreter der weltlichen Behörden, die Herren Nationalräte Paul Biederbost und Herbert Dirren, den Herrn Stadtpräsidenten von BRIC-Glis, Herrn Dr. Werner Perik, die Frau Vizepräsidentin von BRIC-Glis, Frau Mathilde Pianzola, die Herren Stadträte Dr. Anton Bellwald und Herrn André Werlen. Einen ganz besonderen Gruß richte ich an jene Männer, welche den Vortragsverein BRIC gebaut haben, um es mit diesem Worte zu sagen, Herrn Dr. Hans Perik, Herrn Domherr Dr. Albert Karlen und Herrn Universitätsprofessor Dr. Louis Karlen. Ich begrüße auch Frau Dr. Perik und Frau Dr. Karlen. Willkommen heißen möchte ich sodann die Referentin des heutigen Tages, Frau Professor Dr. Dr. H.C. Jeanne Hersch. Es freut uns ferner, dass zahlreiche Präsidenten befreundeter Vereine hier unter uns sind. Es sind dies unter anderem die Herren Hugo Zennhäuser von der Volkshochschule Oberwallis, Herrn Dr. Josef Guntern, Präsident des Rottenbundes, Herrn Dr. Arnold Marti, Präsidenten des Kunstvereins Oberwallis, Herrn Professor Anton Bielander, Präsident des Rotary Clubs in BRIC. Leider haben sich der Präsident der Naturforschenden Gesellschaft Oberwallis, Prorektor Dr. Peter Buhmann, und der Präsident der Internationalen Vereinigung für Walsertum, Professor Robert Inalbon, sowie der Präsident der Offiziersgesellschaft Oberwallis, Professor Jean-Marie Schmidt, für den heutigen Anlass entschuldigen müssen. Ich entschuldige ferner den Präsidenten des Verkehrsvereins von BRIC, Herrn Walter Borter. Ich grüße auch alle hier im Saale anwesenden ehemaligen Referenten, ferner die Mitglieder des Kammerorchesters BRIC und dessen Dirigenten Musikdirektor Anton Rovina. Selbstverständlich freue ich mich über die Gegenwart meiner Freunde aus dem Vorstand des Vortragsvereins. Es sind dies Herr Rektor Dr. Leopold Porter, Vizepräsident, Schwester Petra Marzetta, Fräulein Marie-Louise Clausen und unseren ausgezeichneten und unermüdlichen Kassier Oskar Walter. Herr Dr. Arnold Imhoff, Professor am Kollegium BRIC, hat sich leider für den heutigen Anlass, für diese Jubiläumsfeier, entschuldigen müssen. Dass Sie, verehrte Mitglieder, in großer Zahl zu dieser Feier, die auch für uns ein Auftrag sein wird, erschienen sind, das freut uns ganz besonders. Ich möchte noch erwähnen, dass ich unsere Mitglieder Hans Roggenmoser, Dr. Donat Jäger, Direktor Dr. Tadeusz Stachelski für diesen Anlass entschuldigen müssen. Ich habe nun die Ehre, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen Frau Professor Dr. Jeanne Hersch vorstellen zu dürfen. Sie wird uns heute den Festvortrag halten. Wir alle kennen Frau Professor Hersch von den Medien, aus dem Radio und aus dem Fernsehen. Es hieße, Eulen nach Athen zu tragen, wenn ich hier den Namen Hersch als Novum aussprechen würde. Frau Professor Hersch ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten des schweizerischen Kultur- und Geisteslebens. Ich möchte aber dennoch in aller Kürze und den Gepflogenheiten des Vortragsvereins entsprechend die eindrückliche Entwicklung und den eindrücklichen Werdegang unserer Referentin in Erinnerung rufen. Frau Professor Hersch, Schweizer Bürgerin polnischer Abstammung, ist in Genf geboren. In Genf, Heidelberg, Freiburg, im Breisgau und an der Pariser Sorbonne hat sie Philosophie studiert. Sie ist eine Schülerin von Karl Jaspers. Ihre Doktorarbeit war dem Thema gewidmet, das Sein und die Form. Frau Professor Hersch habilitierte in Philosophie und lehrte von 1956 bis 1977 als Ordinarius an der Universität ihrer Heimatstadt. In zahlreichen Büchern und Aufsätzen hielt sie ihr philosophisches Denken fest. Von ihren Arbeiten seien hier genannt Die Hoffnung, ein Mensch zu sein, von der Einheit des Menschen, die Unfähigkeit, Freiheit zu ertragen, Freiheit ohne Wahl, Tragweite und Grenzen politischen Handelns, Ideologien und Wirklichkeit, über den Sinn der Geschichte, der Lehrer in der heutigen Krise. Frau Professor Hersch hat aber auch einen Roman, Begegnungen, geschrieben. Sie ist ferner durch Übersetzungen der Werke ihres Lehrers Karl Jaspers hervorgetreten. Vor kurzem hat sie auf schweizerischer Ebene durch ihre Antithesen zu den Verlautbarungen der Eidgenössischen Kommission für Jugendfragen Aufsehen erregt. Sie schreckt in dieser Frage nicht davor zurück, ihren eigenen Standpunkt unmissverständlich klarzulegen. Dies tut sie auch durch ihre ganz ausgedehnte Vortragstätigkeit in aller Welt, durch ihre Gastvorlesungen an den Universitäten, vor allem auch in Amerika, durch ihre Mitarbeit an verschiedenen internationalen Seminarien und Kongressen. Sie sprach vor philosophischen Gesellschaften, ebenso wie vor Arbeiterkongressen und vor der päpstlichen Kommission Justitia et Pax. Die letzten zwei Tage nahm sie an den Journée Medico-Social im Unterwallis teil. Man kann für diese große Arbeit nur Bewunderung haben. Diese Bewunderung drücken auch die Preise aus, die Frau Professor Hersch erhielt. Der Preis Ida Somazzi, der Preis Montaigne, der Preis der Stiftung der Menschenrechte, der Preis Max Schmidt-Heini. Die Universität Basel hat Frau Professor Dr. Hersch zum Ehrendoktor der Theologie ernannt. Der Vortragsverein von Brieg hat in seiner ersten Sitzung am 31. Dezember 1931 einen Theologen, Paul de Chastonnet, sprechen lassen. An der heutigen Feier wird nun Frau Professor Hersch, Doktor der Theologie, zu uns sprechen. Wenn das keine Steigerung ist. Ich möchte Ihnen, verehrte Frau Professor Hersch, danken, dass Sie trotz großer Inanspruchnahme sich bereit erklärt haben, nach Brieg zu kommen und zu uns zu sprechen. Dies ist für den Vortragsverein von Brieg eine Ehre. Das Kammerorchester Brieg wird uns nun unter der Leitung von Musikdirektor Rovina vor ihrem Vortrag zur Einstimmung Händels Ouvertüre in E-Moll mit den Sätzen Grave, Allegro, Moderato vortragen. Ich darf Sie, verehrte Frau Professor Hersch, schon jetzt bitten, im Anschluss an diese große und unsterbliche Musik das Wort zu ergreifen zu Ihrem Vortrag, dem Sie den Titel gegeben haben, Helfen uns, die großen Philosophen frei zu werden. Ich danke Ihnen.
Meine Damen und Herren, hören Sie mich? Bis ganz hinten. Ja, schön. Ich möchte zunächst dem Verein und dem Orchester viele solche Tage in der Zukunft wünschen. Ich hoffe, dass Sie solche Jubiläums noch mehrmals feiern werden. Und ich gratuliere Ihnen zu diesem schönen Tag. Jetzt möchte ich Ihnen sagen, dass ich hier zu Ihnen keineswegs als Theologin sprechen werde, was ich nicht bin, trotz des ehrenvollen Honoris Causa, das ich da bekommen habe. Vielleicht nicht mal als Philosophin, sondern als jemand, der sein Lebenslang versucht hat, die Philosophie weiterzutragen, anzuzünden in den jungen Leuten und in den weniger jungen Leuten. Ich glaube, dass die Philosophie die Menschen, die jetzt lebenden Menschen braucht und dass die Menschen die Philosophie auch brauchen. Und das ist, was ich zu tun versuche und was ich heute besonders, heute Nachmittag, unter Ihnen zu tun versuche. Mein Thema: Können uns die Philosophen helfen, frei zu werden? Die Frage bezieht sich im Grunde auf mein letztes Buch, das ist das philosophische Staunen. Und der Untertitel ist Einblicke in die Geschichte des Denkens. In diesem Buch habe ich gerade versucht, keineswegs eine Geschichte der Philosophie zu liefern, sondern durch eine Anzahl von Einblicken in verschiedene Punkte des Denkens von vergangenen Denkern zu zeigen, wie Philosophie uns helfen kann, frei zu werden. Und das möchte ich jetzt erklären. Ich glaube, dass die Philosophie uns hilft, frei zu werden, aber je nach den Zeiten auf ganz verschiedene Weise. Zum Beispiel, als ich angefangen habe, Philosophie zu unterrichten, das ist schon sehr, sehr lange her. Damals war die Situation ganz anders. Die Situation war so, dass sehr vieles für selbstverständlich galt. Und da ich Philosophie unterrichten wollte, da habe ich mir gedacht, ich muss dieses Selbstverständliche irgendwie in Bewegung setzen, es irgendwie ein bisschen erschüttern, damit meine Schüler sich für das philosophische Denken ein bisschen öffnen. Deswegen begann mein Unterricht mit einigen Stunden, die ich Desorientierungsstunden nannte. Und das geschah etwa folgendermaßen. Ich fragte die Schüler, was gibt es in der Schulklasse? Bitte beschreiben Sie mir, was es da gibt. Und die Schüler haben die Stühle, die Tische, die grüne Tafel und die Wände und so weiter beschrieben. Alles, was es da gab. Und dann habe ich gesagt, sehr schön, jetzt haben Sie alles, jetzt gehen wir raus aus der Klasse. Und das war nicht ein gedankliches Ausgehen, sondern ein physisches Rausgehen. Wir haben die Klasse tatsächlich verlassen. Und der Letzte, der die Tür zumachen sollte von draußen, den fragte ich, guck noch mal in die Klasse hinein, was siehst du da? Und er sagte, alles, was wir vorher beschrieben haben, nur die Menschen sind nicht mehr da. Ich sagte, schön, jetzt machen wir die Tür zu. Und da standen wir im Korridor und ich fragte, Nun, was gibt es jetzt in der Klasse? Dann war die erste Antwort genau dasselbe wie vorher, nur keine Menschen. Dasselbe, also die grüne Tafel, die Stühle, die Tische und so weiter. Ich sagte, ja, ja. Aber irgendwie geht das nicht, denn damit die Tafel grün ist, muss ein Lichtstrahl von einer eine Lichtwelle von einer bestimmten Länge einen optischen Nerv erreichen, damit dann die Empfindung grün in irgendeinem Bewusstsein wach wird. Aber es ist niemand in der Klasse. Wie gibt es also eine grüne Tafel? Dann sagten die Schüler, ja, stimmt, also gibt es keine Farben mehr in der Klasse. Aber es gibt immerhin die Gegenstände. Ja, sagte ich, also zum Beispiel das Pult. Was ist ein Pult, worauf niemand schreibt, das als Pult nicht gebraucht wird und den man nicht mal als Widerstand erfährt, denn niemand stößt sich dran. Was ist das? Ja, so verschwanden allmählich die Eigenschaften dessen, was in der Klasse geblieben war. Und nach einer Weile fragte ich die Schüler, was ist in der Klasse geblieben? Und sie sagten, sehr schnell eigentlich kamen sie dazu. Also gibt es nichts in der Klasse. Ach nein, da sagte ich, wenn wir wieder in die Klasse hineingehen, ist doch alles da. Sonst würde es schrecklich teuer kosten, wenn wir alles wieder einkaufen müssen, jedes Mal, wenn wir in die Klasse gehen. Und wenn Sie ein Brot auf dem Tisch der Küche lassen, finden Sie dieses Brot zurück, wenn Sie zurückkommen aus dem Esszimmer. Ja, und dann kamen wir zum Ergebnis, es gibt sicher in der Klasse etwas, was wieder als Tisch, als Tafel, als Pult, als Stühle und so weiter erfahren wird, wenn wir zurückkommen werden in die Klasse. Aber während wir nicht da sind, ist da etwas und wir wissen nicht, was. Und dann haben die Schüler gestaunt. Wieso haben wir so oft eine Türe hinter uns zugeschlagen, ohne uns zu fragen, was lassen wir hinter uns? Wieso haben wir uns diese Frage nie gestellt? Und das Seltsame war dabei, dass die philosophische Frage also keineswegs ein Problem war, das erst am Ende von sehr schwierigem Studium endlich mal erreicht würde, sondern im Gegenteil. Das Staunenswerte war die Unmittelbarkeit der philosophischen Frage. Wieso haben wir uns nicht gefragt? Wieso haben wir nicht gestaunt? Wieso haben wir uns überhaupt nicht gefragt, was da geschieht? Es gibt natürlich andere Fragen dieser Art, die ich gebraucht habe, um diese Desorientierungsstunden zu geben. Und es schien mir damals sehr notwendig, damit die Schüler empfänglich werden für das philosophische Denken. Denn sonst ist für sie ihre Welt, an die sie sich so sehr praktisch gewöhnt haben, so fest, dass das philosophische Fragen gar nicht entstehen kann. Echt, man kann natürlich etwas auswendig lernen, aber das berührt niemanden. Nun, heute stellt sich die Frage ganz anders. Denn heute ist viel, viel, viel weniger oder fast nichts selbstverständlich geworden. Fast nichts. Manchmal hat man sogar das Gefühl, dass das Einzige, was selbstverständlich ist, ist gerade nichts. dass man keine Antwort weiß, dass man keine gemeinsame Vorstellung hat, dass man überhaupt irgendwie in der Leere ist. Und da kommt ein Bedürfnis nicht nach Desorientierungsstunden, sondern es kommt ein Bedürfnis nach einer Art des Fragens, wodurch man vielleicht entdeckt, dass es doch nicht das Nichts, das da ist, sondern etwas anderes. Und ich glaube, dass wenn ich dieses Buch veröffentlicht habe, so ist es, weil ich unter den Zeitgenossen ein Bedürfnis erlebt habe, ein Bedürfnis nach etwas, was früher gar nicht so gegenwärtig war. Ein Bedürfnis nach etwas Festes, nach etwas, was ist. Man spricht sehr viel von Freiheit. Man spricht oft, als wäre man frei geboren. Man käme frei in die Welt. Und alles, was hinzukommt, wäre, wie man sagt, Störung für diese Freiheit, Zwang für diese Freiheit. Dann bekommt man eine Art Ideal von einem Menschen, der keine Erziehung bekommt und er dadurch so frei bleibt, wie er in der Geburt ist. Aber das ist natürlich Unsinn. Denn um frei zu sein, um frei zu werden, muss man zuerst mal sein. Wenn man niemand ist, also leer, wenn man niemand ist, kann man nicht frei sein. Niemand ist nicht frei. Man muss ein Jemand werden. Und ein Jemand, dieser Jemand, wird man erst durch den Prozess des Wachsens und der Erziehung und der Erfahrung und des Studiums und der Kultur und so weiter und so weiter. Ein Prozess, der eigentlich lebenslänglich ist. Es ist also nicht so, dass man eine Fähigkeit, eine aktive Fähigkeit hat, bei der Geburt frei zu sein, sondern dass man nur die Fähigkeit hat, frei zu werden. Und man wird allmählich frei. Man übt also unterwegs die Fähigkeit zur Freiheit. Und in diesem Sinn ist eigentlich jeder Aspekt der Kultur eine Übung zur Freiheit, eine Übung zum Freiwerden. Also gar keine Manipulation, wie man sagt. Keine Zerstörung der Freiheit, sondern ganz im Gegenteil die unentbehrliche Übung zur Freiheit. Und ich glaube, dass gerade die Philosophie eine besondere Übung zur Freiheit ist. Sie wissen ja alle, was es bedeutet, Philosophie. Philosophie bedeutet Liebe zur Weisheit. Manche glauben, dass man durch die Philosophie lernt, vorsichtig, gescheit, ohne Gefahr, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Denn was ist Weisheit? Weisheit ist nicht dasselbe wie Vorsicht, obgleich die Vorsicht eine Rolle darin spielt. Weisheit bedeutet echte Freiheit. Echte Freiheit, nicht irgendeine Freiheit, die Willkür wäre, sondern echte Freiheit, das heißt eine Freiheit, die der tiefsten Notwendigkeit eines Menschen entspringt. Und diese Liebe zur Freiheit in diesem Sinne wird gerade durch Philosophie geübt. Und da merken Sie, dass in der Philosophie eine ganz besondere Beziehung erlebt zwischen Theorie und Praxis. Theorie, denn die Philosophie, das sind Theorien, die man liest und zu verstehen trachtet. Aber das Seltsame ist, dass es gleichzeitig eine Übung ist, zur praktischen Fähigkeit frei zu werden, das heißt zur Fähigkeit, freie Entscheidungen zu treffen, die nicht willkürlich sind, sondern die der tiefsten Notwendigkeit jedes Menschen entsprechen. Das bedeutet also, dass man eine seltsame Beziehung zwischen Theorie und Praxis hat, wo die Theorie nicht sozusagen getrennt von einem selbst geschieht, in der Distanz, wie wenn man etwa ein mathematisches Räsonieren vollzieht, sondern es ist eine Theorie, in der man selbst mit einbezogen wird und wo man durch die theoretische Tätigkeit sich praktisch übt. Das heißt, man wird in einem bestimmten Sinn durch diese Theorie anders, als man am Anfang war. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Es gibt einen Dialog von Plato über die Liebe, das heißt Symposium. Das Subjekt, das Thema ist die Liebe, von Anfang bis Ende. Aber das Wort Liebe, das man überall im Buch wiederfindet, bekommt allmählich für denjenigen, der diesen Dialog wirklich liest, einen anderen Sinn. Sie werden mir sagen, das ist logisch unannehmbar. Natürlich muss man in einem logischen Denken jedem Wort eine ständige Bedeutung bewahren. So wie in der Mathematik A bedeutet A und es ändert sich nicht und X bedeutet X und das bleibt X von Anfang bis Ende des Problems. Wieso sage ich also, dass das Wort Liebe unterwegs im Dialog von Plato einen anderen Sinn allmählich bekommt? Es geschieht nämlich so, dass indem man den Dialog von Plato liest und indem man sich Mühe gibt, ihn zu verstehen, etwas in einem geschieht, das einen subjektiv als verstehendes Subjekt verändert. Irgendwie wachsen in einem neue Ebenen des Verstehens, die am Anfang der Lektüre nicht da waren. Der Philosoph hat die Macht, durch sein theoretisches Entwickeln die Fähigkeit in uns, neue Ebenen des Verstehens wachsen zu lassen, so dass wir selbst dadurch uns sozusagen innerlich vermehren, bereichern, neue Möglichkeiten erwerben. Irgendwie innerlich zugleich mehr eins und mehr vielfach werden. Durch das Verstehen selbst. Sie sehen, die Theorie ist dann praktisch wirksam. Und die Praxis des Verstehens geschieht durch das theoretische Verstehen. Dieser Vorgang ist meiner Ansicht nach für die Philosophie typisch. Und das kann erst geschehen, wenn man innerlich sich diesem Denken des anderen, also des großen Philosophen der Vergangenheit, öffnet. Und man öffnet sich ihm dadurch, dass man nicht mehr so von allem sicher ist, wie man am Anfang war, sondern man staunt. Und dadurch, dass man staunt, wird irgendetwas in Bewegung gesetzt in einem, so dass man locker wird für neue Gestalten der Freiheit und für einen tieferen Sinn für Freiheit. Und das ist Philosophie. Jetzt könnte sie sagen, warum muss man also durch alte Philosophen diese Übung machen? Warum nicht einfach durch zeitgenössisches Denken? Also hier muss ich etwas hinzufügen. Es gibt ein ganz besonderes Verhältnis zwischen Philosophie und ihrer Geschichte. Man kann zum Beispiel Physik, zeitgenössische Physik, lernen, ohne die ganze Geschichte der Physik mit in Betracht ziehen. Das ist nicht sehr gut, aber das ist möglich. Man kann die Geschichte, wenn man will, beiseite lassen. Ich wiederhole, es ist nicht gut, aber es ist möglich. Während in der Philosophie das unmöglich ist. Denn die Philosophie hat ein Verhältnis zu ihrer Geschichte, ein Verhältnis, das nicht zu lösen ist. Es ist nicht Philosophie, wenn es nicht durch ihre Geschichte doch hindurchkommt. Man muss durch die alten Philosophen hindurch, um sozusagen zu unserer Gegenwart, durch das mehrfache Staunen der Geschichte, wirklich zur Gegenwart zu kommen, zu erreichen. Damit unsere Vorstellungskraft, unsere Einbildungskraft auf allen Ebenen unseres Lebens, also intellektuell und affektiv, gefühlsmäßig und ethisch und so weiter, beweglich wird und also empfänglich. Ich gebe Ihnen ein ganz anderes Beispiel des philosophischen Staunens. Augustin zum Beispiel in seinen Konfessionen hat ein 11. Kapitel geschrieben, den ich Ihnen allen aufs Wärmste empfehle. Es ist ein wunderbarer Kapitel. Wunderbar ist das. Denn er bewegt sich da in einem Urwald von Problemen, die noch nicht angetastet worden sind, die ganz neu sind, als würde ein Mensch zum ersten Mal anfangen zu denken. Und er befragt sich über die Zeit. Er überlegt, wir sind zeitliche Wesen. Alles, was wir kennen, ist in der Zeit. Wir sind in der Zeit bis hierher. Ganz in der Zeit eingetaucht. Aber was ist Zeit? Ja, für uns Menschen ist die Zeit, besteht die Zeit aus Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Ja, das ist richtig. Aber was ist Vergangenheit? Vergangenheit ist das, was es nicht mehr gibt. Zukunft ist das, was es noch nicht gibt. Und Gegenwart ist die Grenze zwischen beiden. Aber das, was es nicht mehr gibt, gibt es eben nicht. Das, was es noch nicht gibt, gibt es eben auch nicht. Und dann ist die Gegenwart eine Grenze zwischen zweies, was es nicht gibt. Also gibt es keine Zeit. Und ich sagte eben, alles ist in der Zeit für uns. Und dann wendet sich Augustin zu Gott und betet. Und sagt, bitte, bitte Gott, hilf mir, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nichts davon. Ich bin vollkommen in der Zeit und die Zeit ist nichts. Bitte erleuchte mich, ich verstehe nichts davon. Und da haben Sie ein ganz ergreifendes philosophisches Staunen. Erstaunt darüber. Sehen Sie, es ist kein Problem, dass Augustin könnte zu irgendeinem Weisen gehen und sagen, bitte erkläre mir das. Nein. Es ist ein Problem, das besteht. Das ist wirklich ein bestehendes Problem. Das ist ein Problem, man kann kaum sagen, ohne Lösung. Man kann Scheinlösungen oder Teillösungen oder irgendwie Gerede da herumbringen. Aber das Problem besteht. Und das ist philosophisches Staunen. Und wenn man so mit den großen Philosophen zu staunen lernt oder vielmehr das Staunen übt und immer wieder erlebt, dann kommt man zu einer anderen Einstellung zu unserer zeitgenössischen Wirklichkeit. Unter anderem zu einer anderen Einstellung zur Wissenschaft. Sie wissen, dass das Problem unserer Einstellung zur Wissenschaft heutzutage sehr brennend geworden ist. Es gibt Leute, die glauben, die Wissenschaft sei alles. Die Wissenschaft könne alles erklären. Die Wissenschaft sei die Lösung von allen Problemen, auch von menschlichen Problemen. Und es gibt andere Menschen, die sagen, die Wissenschaft ist nichts wert, sie ist rein rationell, sie entspricht dem menschlichen Leben nicht, sie ist an der Quelle von vielen sehr gefährlichen Erfindungen, die Menschheit bedrohen. Weg mit der Wissenschaft, stopp damit, fertig. Ich glaube, beides ist falsch. Beides ist irgendwie unmenschlich und ich würde sagen abergläubig. Abergläubig dadurch, dass man die Wissenschaft zu einem Ganzen macht, als erschöpfe sie alles. Und dann ist man positiv oder negativ in Beziehung zu ihr. Aber wenn man das philosophische Staunen übt, dann kann man das nicht mehr tun, sondern im Gegenteil, man bewundert die Wissenschaft als strenge Wissenschaft. Man bewundert sie, gerade weil sie streng sein kann, in einem Sinn, wo die Philosophie es nicht sein kann. Aber auf der anderen Seite hat man durch das Staunen vieles erfahren, was die Philosophie, was die Wissenschaft nicht reduzieren kann. Zum Beispiel kann die Wissenschaft sagen, heutzutage tut sie es ungefähr, wie lange diese Welt in der Zeit bestanden hat. Man sagt 15 oder 18 Milliarden Jahre. Millionen Jahre. Kann man sagen. Aber man kann nicht sagen, was die Zeit ist. Das Staunen über die Zeit besteht. Was ist diese Zeit, die man da misst? Man kann messen, man kann operieren, man kann alles tun. Aber was die Zeit ist, dieses Staunen, verschwindet durch die Wissenschaft nicht. Und dadurch entsteht im Geiste eine Begrenzung, ein Sinn für die Begrenzung der Tragweite der Wissenschaft. Das bedeutet keineswegs, dass die Wissenschaft irgendwo eine Grenze treffen wird und hier ist Stopp und sie kann nicht weiter. Gar nicht. Da, wo die Wissenschaft weiterschreitet, gibt es immer noch Zeit. Aber Ihre Tragweite erfährt eine Grenze. Und wenn man das erfährt, gleichzeitig die Bewunderung und die Achtung vor der Strenge der Wissenschaft, die übrigens selbst ein Produkt menschlicher Freiheit ist, denn sonst gäbe es keine Wissenschaft. Und ein Sinn für die Begrenzung der Tragweite der Wissenschaft, dann wird die Freiheit des denkenden Menschen der Wissenschaft nicht mehr unterworfen, sondern der Mensch kann sich frei mit Wissenschaft beschäftigen. Er kann frei Wissenschaft treiben, aber seine Freiheit wird nie durch die Wissenschaft unterworfen, dank der Übung philosophischen Staunens. Und deswegen glaube ich, dass die großen Philosophen für uns unentbehrlich sind, denn sie helfen uns, unsere Freiheit zu verstehen, zu vertiefen und zu retten und nicht abzudanken. Das ist meiner Ansicht nach das Grundlegendste. Ich werde Ihnen noch ein Beispiel geben aus den ersten griechischen Philosophen. Die ersten griechischen Philosophen haben sich über Folgendes gewundert. Eigentlich haben wir das Verstehen, das Gefühl, dass wir verstehen, wenn wir eine Identität herstellen können, zum Beispiel in der Mathematik, in der Algebra, beide Teile der Äquation, der Gleichung. Beide Teile der Gleichung sind gleichwertig. Und dann verstehen wir. Aber auf der anderen Seite, das bedeutet also, wie ich vorher sagte, a bleibt a, x bleibt x, b bleibt b und so weiter. Und wir müssen eine Identität zurückfinden. Unser Verstand ist zufrieden, wenn wir eine Identität zurückfinden. Aber in der Erfahrung, in unserer Erfahrung, gibt es nichts, was gleich bleibt. Alles vergeht, alles verändert sich, alles wird. Der alte griechische Philosoph Heraklit sagte, Pantarei, alles fließt, alles zerfließt, wir haben es nur mit Vergehen zu tun. Wie ist das also? Es ist, als wären wir schizophren. Einerseits dieser grundlegende Bedürfnis, um zu verstehen, brauchen wir die Identität, und unsere ganze Erfahrung läuft in einem entgegengesetzte Weise. Und zum Beispiel ein sogenannter Sophist von den alten Griechen, der ein Schüler von Parmenides war. Parmenides war ein Philosoph, der sagte, zu sagen, dass Sein ist, hat Sinn. Aber zu sagen, dass nicht Sein ist, hat keinen Sinn. Denn es widerspricht sich. Also gibt es nur das Sein, also ist jene Negation sinnlos. Wir sind nur dazu verführt, durch eine sinnlose Erfahrung. Und das ist natürlich unsere Erfahrung so im Widerspruch, dass viele Leute konnten es nicht ernst nehmen. Und ein Schüler von ihm, Zenon Delay, hat Beispiele dafür gebraucht. Zum Beispiel folgenden Beispiel. Sie haben einen Bogen und einen Pfeil. Und sie ziehen so und der Pfeil geht durch den Raum, wie Sie wissen, dass ein Pfeil durch den Raum fliegt. Nun sagt dieser Philosoph, ja, diese Bewegung des Pfeiles, niemand zweifelt daran, die Bewegung gibt es. Und Sie glauben, sie zu verstehen. Und Sie können sie messen. Und Sie können sie voraussehen. Aber trotzdem, denken wir ein bisschen nach. verstehen wir diese Bewegung. In jedem Augenblick der Zeit ist der Pfeil irgendwo im Raum. In einer Zeit A ist er hier, in einer Zeit B ist er hier. Und in der Mittenzeit ist er hier. Und nochmal in der Hälfte ist er hier. Also jeden so kleinen Augenblick der Zeit ist er irgendwo in dem Raum. Ich nehme ein Bild, das er natürlich nicht brauchen konnte. Nehmen Sie ein Fotoapparat und Sie können in jedem Augenblick den Pfeil fotografieren. Der Pfeil wird auf dem Foto da sein. Aber dann sagt er, wenn der Pfeil in jedem Augenblick irgendwo im Raum ist, wann geht er von einem Punkt zum anderen über? Wann ist er eigentlich in Bewegung? Sie können doch die Zeit so eng machen, wie Sie wollen. Er ist immer irgendwo. Wann gleitet er von einem Ort zum anderen? Und damit hat er Folgendes zeigen wollen. Das, was für uns ganz üblich ist, ist doch in einem bestimmten Sinn in Widerspruch mit unseren Denkbedingungen. Denn wenn wir die Bedingungen, die Bewegung studieren, brauchen wir eigentlich Positionen und vergleichen sie und Strecken. Aber die Bewegung selbst, sagte er, verstehen wir nicht. Noch im 20. Jahrhundert hat Bergson versucht, diesen Argument zu widerlegen. Und ich glaube nicht, dass er ihn endgültig widerlegt hat. Das war wieder ein philosophisches Staunen. Und Sie sehen damit, was ich meine, wenn ich sage, dass dieses Staunen uns gleichzeitig für die Wissenschaft öffnet und gleichzeitig es verhindert, dass wir unsere Freiheit dieser Wissenschaft unterwerfen, denn die Tragweite der Wissenschaft erscheint uns spezifisch und als solche nicht auf die Ganzheit bezogen. Ich möchte jetzt ein ganz anderes Beispiel nehmen. Ich weiß eigentlich nicht genau, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe. Noch einige Minuten vielleicht. Ich möchte nicht, dass ich in der Begeisterung zu viel spreche. Ich möchte noch ein Beispiel nehmen. Das ist ein Beispiel über die Freiheit. Denn die Freiheit selbst ist ein Problem für die Philosophie. Man hat theoretisch über die Freiheit selbst gedacht. Und stellen Sie sich vor, ein Philosoph des 17. Jahrhunderts, Spinoza, der war vielleicht der unabhängigste Charakter, den man überhaupt in der Geschichte der Philosophie trifft. Er hat nicht mal an einer Universität unterrichten wollen, obgleich er arm war, weil er seine Unabhängigkeit so schätzte. Und dieser Mann, der so fanatisch, kann man sagen, an seine Unabhängigkeit, also an seine Freiheit hing, hat eine Philosophie entwickelt, die die größte Philosophie der Notwendigkeit ist, die es je gegeben hat. Eine Philosophie der Notwendigkeit und ein Mensch, der nur für Freiheit gelebt hat. Was bedeutet das? Da staunt man wieder. Aber überlegen Sie, wenden Sie sich ein bisschen zu Ihrer eigenen Erfahrung zurück. Wenn Sie eine freie Entscheidung getroffen haben, was würden Sie eine freie Entscheidung nennen? Wenn Sie zum Beispiel von diesem schönen Haus hinausgehen und wollen nach Hause gehen. Und da gibt es zwei mögliche Wege, die ungefähr gleichwertig sind. Sie können den einen nehmen oder den anderen, sind ganz frei. Und dann nehmen Sie den einen, weil man nicht zwei Wege gleichzeitig nehmen kann. Ist das Freiheit? Nein. Das ist im Grunde Gleichgültigkeit. Aber wenn Antigone in ihrem Gespräch mit Ismene über die Frage der Erde, der Erde, die sie auf den Körper von ihrem Bruder Polynices werfen wollte, was der König verboten hatte, und ihre Schwester Ismene, die ein ganz vernünftiges Mädchen ist, sagt ihr, tu das nicht. Das wird Tragödien verursachen. Es werden Toten geben. Und sie hat ganz recht. Wozu das? Dieses klein bisschen Erde auf diesem Körper, lohnt es sich? Und diese Erde wird sowieso weggenommen. Was hat das für einen Sinn? Und Antigone rechtfertigt sich eigentlich sehr schlecht. Gute Gründe hat sie nicht, vernünftige Gründe. Sie sagt, ich muss den ungeschriebenen Gesetzen der Götter gehorchen. Den ungeschriebenen Gesetzen der Götter gehorchen. Was heißt das? Gehorchen, ist das Freiheit? Trotzdem ist Antigone durch die ganze Geschichte der Mythen die Verkörperung der menschlichen Freiheit geblieben. Die Verkörperung dieser Freiheit, die keinen Zwang von außen annimmt, sondern die nur dem eigenen tiefsten Gesetz gehorcht. Und dieses eigene tiefste Gesetz sind die ungeschriebenen Gesetze der Götter. Was heißt das? Das bedeutet, dass die tiefste Freiheit im Grunde die tiefste Notwendigkeit ist. Gerade da, wo, ich glaube, man macht das im Leben, diese Erfahrung, man kann manchmal einen Entschluss erklären, so gut man kann. Und man hat trotzdem das Gefühl, irgendwie gibt es darin etwas Letztes, was nicht zu erklären ist, gerade weil das nicht von etwas Äußeren abhängig ist. Und gerade da ist die Freiheit dieses Entschlusses. Da gibt es wieder ein Staunen und ein philosophisches Staunen, das uns hilft, zu dieser notwendigen Freiheit zu wachsen. Ich möchte hier mit den Beispielen aufhören. Es ist eigentlich willkürlich, 2, 3, 10, 20 Beispiele zu nehmen. Ich möchte Ihnen nur, dass Sie eine Ahnung jetzt haben, was ich mit diesem Buch wollte. Ich wollte mit diesem Buch den Menschen, die nicht Philosophie studiert haben, helfen, die Hilfe der großen Philosophen der Vergangenheit zu bekommen, durch das philosophische Staunen. Denn ich glaube, dass diese Hilfe nötig ist und ich glaube, dass es sehr oft für viele Menschen, die heute ein Bedürfnis danach haben, ist es schwer, zu diesen großen Philosophen der Vergangenheit zu kommen, weil die Werke zahlreich sind, weil sie groß sind, weil sie manchmal schwer geschrieben sind, weil sehr vieles die meisten Menschen davon trennt. Und deswegen habe ich versucht, es so einfach zu machen, wie nur möglich. Es ist also kein vollständiges Buch, es ist keine Gelehrsamkeit da, aber es ist auch, glaube ich, keine Vulgarisierung, denn ich habe versucht, bei jedem Beispiel das Wesentliche zu nehmen, damit der Leser zu einem philosophischen Staunen kommt. Und ich hoffe, dass dieses Buch dadurch jedem helfen kann, zu seiner tiefsten, notwendigsten Freiheit zu kommen. Ich danke Ihnen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Professor Hersch sagte gerade vorhin, ungefähr, nicht gerade genau zitiert, aber sinngemäß, wenn wir philosophiert haben, sind wir nicht mehr dieselben Menschen, die wir vor dem Philosophieren gewesen sind. Ich wage für uns alle zu sagen, auch wir sind nicht mehr dieselben, die wir vor dem Festvortrag von Frau Professor Hersch gewesen sind. Frau Professor Hersch hat uns mit ihren Darlegungen ein Stück weit auf dem Weg begleitet, der zu uns selbst und damit zur Freiheit und zum Sein führt. Wie einst Sokrates seinen Schülern, hat sie uns heute einen Weg zum Sinn erleuchtet. Und um diesen Sinn geht es in unserer Zeit ebenso wie in früheren Epochen der Geschichte. Die Suche nach einem Sinn ist letztlich Triebfeder des Philosophierens überhaupt. Der Vortragsverein von Brieg hat sich die Aufgabe gestellt, den kulturellen Aufbau in unserer Region zu fördern. Wie hätte er dieses besser und sinnvoller an dieser Jubiläumsfeier machen können, als durch diese Besinnung auf den Wert des Seins, den Wert des Philosophierens, als durch diese Selbstbesinnung und durch diesen Akt des Philosophierens, den wir gerade erlebt haben. Ich habe Ihnen, sehr verehrte Frau Professor Hersch, für Ihre tiefgründigen Aussagen herzlich im Namen von uns allen zu danken. Sie haben uns in verständlicher und in einer wunderbaren Art die Dimension des Philosophischen aufleuchten lassen, jenes Philosophierens, das für unsere Existenz von grundlegender Bedeutung ist, für das wir aber oft während des Alltags keinen Platz haben. Wir hatten bei Ihrem Vortrag Gelegenheit, nicht nur Ihre Art, genau und kompromisslos zu denken, zu bewundern. Ebenso sind wir beeindruckt durch die große Menschlichkeit, zu der Sie sich in einem reichen und rastlos tätigen Leben einen Weg gebahnt haben. Ich bin überzeugt, dass Sie heute Abend durch diesen Vortrag für sich und auch für die Philosophie hier neue Freunde gewonnen haben. Ihre Ausführungen zum Thema des Philosophierens und der Freiheit und des Seins sind nicht neutral. Sie rütteln vielmehr auf. Sie machen uns betroffen. Ich glaube, alles Schöpferische betrifft. Die zündenden Gedanken der großen Philosophen waren, um in diesem Goethejahr mit dem Dichter der Xenien zu sprechen, Füchse mit brennenden Schwänzen, die die ungute Saat der Zeit in Brand setzen. Ich versichere Sie, verehrte Frau Professor Hersch, wir alle haben einen Funken von diesem Feuer und diesem Brande mitbekommen. Diese Desorientierungsstunde hat uns eine Orientierung gegeben. Wir wollen versuchen zu sein und Freunde der Weisheit und des Staunens zu werden. Und wenn wir es erreichen, dem Dichterworte nachzuleben, Vernunft sei überall zugegen, wenn Leben sich des Lebens freut. Dann wird Vergangenheit beständig, das Künftige voraus lebendig, der Augenblick ist Ewigkeit. Unser Dank und unsere Dankbarkeit möchten wir Ihnen, sehr verehrte Frau Professor Hersch, auf zweifache Art bezeigen. Zunächst wird Philipp Ihnen einen Blumenstrauß überreichen. Philipp, bist du da? Diese Blumen sollen das Vollkommene symbolisieren und auch das Unergründliche, um das Sie sich persönlich und auch wir alle und insbesondere der Vortragsverein von Brieg sich bemühen und sich immer bemühen müssen. Als zweite Gabe wird Ihnen nun das Kammerorchester von Brieg ein Concerto von Evaristo Felice dall'Abaco spielen, der aus Verona stammend als Kammermusiker und kurfürstlicher Rat bis 1742 in München wirkte. Die Sätze sind Largo Allegro. Empfangen Sie, verehrte Frau Professor Hersch, nochmals unseren besten Dank. Unsere besten Wünsche begleiten Sie. Ich habe Ihnen die Geschichte des Vortragsvereins hier kurz zu skizzieren. Ich folge damit einem Satz und einer Forderung, den Frau Professor Hersch vor ein paar Minuten gesagt hat. Die Geschichte soll man nicht vernachlässigen. Bevor ich das allerdings tue, habe ich noch mitzuteilen, habe diese Entschuldigung soeben erhalten, dass sich Herr Ständerat Dr. Odilo Gunther entschuldigen lässt und ebenso lässt sich entschuldigen für diesen Jubiläumsanlass Herr Staatsrat Hans Wier. An dieser 50-Jahr-Feier unseres Vortragsvereins geziemt es sich, zurückzublicken und sich des Erreichten zu freuen. Aus dem, was man erreicht hat, kann man aber auch und vor allem auf dem Wege, wie man es erreicht hat, kann man ganz sicher gewisse Lehren ziehen. Und aus diesem Grunde möchte ich Ihnen jetzt in aller Kürze die Geschichte des Vortragsvereins skizzieren. Ich konnte mich dabei auf die ausgezeichnete Arbeit der Vortragsverein von Brieg stützen, in der Domherr Dr. Albert Karlen im Rahmen der Schriften des Stockhalper-Archivs unsere Vereinsgeschichte von 1931 bis 1975 vorzüglich beschrieben hat. Ich hatte seinen Ausführungen einzig das Geschehen der neuesten Zeit hinzuzufügen. Meine Damen und Herren, der Satz »Nichts ist ohne Ursache«, den unser Mitglied Professor Joraitis an seine Schulzimmertüre geheftet hat, gilt auch für unseren kulturellen Verein, den Vortragsverein von Brieg. Denn er war einfach nicht plötzlich am Anfang der 30er Jahre hier. Bereits 1922 war in Brieg durch die Initiative des Historikers Dr. Leo Hallenbarter ein Lesezirkel entstanden, der verschiedene Dichterlesungen organisierte. Unter anderem lud dieser Zirkel die Dichter Paul Keller, Peter Dörfler, Emil Balmer nach Brieg ein. Die Lesungen wurden stets auch gleichzeitig mit der Aufführung verschiedener Musikstücke durchgeführt. Leider zwang eine jahrelange schwere Krankheit Herrn Dr. Hallenbarter bald einmal seine Tätigkeit für diesen Lesezirkel aufzugeben und einzuschränken. Immerhin veranstaltete der Zirkel aber auch einen Vortrag über den Dichter Theodor Körner. Schließlich ergriff zu Beginn der 30er Jahre unser Pionier Dr. Andreas Seiler, ein junger Jurist, die Initiative zur Gründung einer literarischen Gesellschaft. Wie ich schon erwähnt habe, ist es dann am 10. Dezember 1931 zur Gründung des Vortragsvereins von Brieg gekommen. Die Gründungsversammlung wurde durch einen Vortrag bereichert, den der Jesuitenpater de Chastonnet gehalten hat. Damit wurde unterstrichen, dass die Grundlage dieses neuen Vereins die christliche Weltanschauung sein solle. Und aus diesem Grunde ist sehr wahrscheinlich auch, ist es bis heute auch gelungen, diese Weltanschauung und diese Art zu denken beizubehalten. Der Vortragsverein hat sich in all diesen 50 Jahren Mühe gegeben, in die Fußstapfen der Gründer zu treten. Erster Präsident des Vortragsvereins wurde Joseph de Kalbermatten. Er blieb bis 1936, als er aus Brieg wegzog, Präsident. Im ersten Vorstand wirkten ferner mit die Herren Dr. Walter Perig als Vizepräsident und Dr. Andreas Seiler als Sekretär, Professor Leo Kuonen und Anton Escher waren als Ersatzmänner gedacht, Herbert Kluser und dann noch Bankverwalter Wendelin Werlen waren ebenfalls Mitglieder des Komitees. Vom Lesezirkel konnte der junge Vortragsverein später, im Jahre 1942, ein Vermögen von Franken 247,80 übernehmen. Bei der Gründung gab sich der Verein auch Statuten, die mit allerlei Bestimmungen drin. Das Wunderbare ist aber, dass diese Statuten während den 50 Jahren Existenz des Vortragsvereins absolut verschollen waren und dass der Verein ohne sie funktionierte. Es gab immer wieder Wahlen, Amtsträger, Versammlungen, jährlich mindestens 5. Der Statutenentwurf scheint aber erst vor nicht allzu langer Zeit im Archiv des Vereins entdeckt worden zu sein. Hier war eine Gesellschaft von Idealisten am Werk, die keiner Statuten bedurfte. In den ersten Jahren wurden die Vorträge meistens von einheimischen Referenten bestritten. Es sprachen etwa Domherr Dr. Dionys Imesch, Professor Franz Jost, Dr. Anton Landwehr, Dr. Hans Anton von Rothen, Dr. Josef Bielander, Dr. Leo Hallenbarter. Geschichtliche Themen bildeten zu dieser Zeit einen Schwerpunkt. Der Vortragsverein von Brieg wurde Mitglied der Schweizerischen Vereinigung für christliche Kultur. Von ihr erhielt er in der Folge auch einige Referenten. Dr. Leo Hallenbarter, der durch seine Erkrankung an sein Heim gebunden war, unterstützte die Arbeit des Vereins trotzdem nach Kräften. Als dann Dr. Kalbermatten, Dr. Seiler und Dr. Walter Perig von Brieg weggezogen waren, erlahmte aber der Gründungsimpuls. Dr. Anton Landwehr führte die Vereinstätigkeit noch eine Zeit lang weiter. Zu Beginn der Kriegsjahre 1939 bis 1941 fanden aber keine Vorträge mehr statt. Die Erneuerung, meine Damen und Herren, ließ aber nicht lange auf sich warten. Am 6. Mai 1942 hielt der damalige Professor am Kollegium und spätere Rektor Dr. Albert Karlen im Saal des alten Hotels Guron einen Lichtbildervortrag über den Barock im Walliser Dorf. Der Saal war gedrängt voll. In der anschließenden Diskussion machte Dr. Max Bürger den Antrag, man solle ein neues Komitee wählen. Dieses tat man. Dr. Hans Perig wurde zum Präsidenten bestimmt. Mitglieder des Vorstandes wurden Dr. Katharine Bürger-Catrin, Dr. Anton Landwehr, Wendelin Wernen als Kassier und Dr. Albert Karlen als Vizepräsident. Dr. Landwehr demissionierte allerdings bald einmal. An seine Stelle trat Dr. Josef Bielander, ein eifriger Pionier unseres Vereins. Einige Zeit später wurde auch Kassier Wendelin Wernen amtsmüde. An seine Stelle trat Franz Perola. Zu Beginn der 50er Jahre kam zudem Fräulein Marie-Louise Clausen als Vertreterin der treuen Mitglieder von FISP in den Verein und in den Vorstand. Und dieser Vorstand war nun klasse. Es begann für den Verein eine einzigartige Blütezeit, die seither nicht mehr erreicht worden ist. Alles, was im Lande am Rotten kulturell Rang und Namen hatte, sprach im Vortragsverein. Man lud auch schweizerisch und international angesehene Persönlichkeiten ein, nach Brieg zu kommen. Die Zeit gestattete es in diesem Rahmen, meine Damen und Herren, nicht, sie alle zu erwähnen. Einige bedeutende aber seien trotzdem angeführt. Ich nenne den österreichischen Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg, den berühmten Ökonomen Dr. Wilhelm Röpke, den Philosophen Josef Pieper, die Dichter Karl Zuckmayer und Edzard Schaper, den Malerdichter Richard Seewald, die Schauspieler Will Quadflieg, Maria Becker, Robert Freitag und Eva Maria Duan, den Pianisten Walter Gieseking, die Journalisten Staub, Heiner Gautschi und Theodor Haller, den Theatermann Oskar Eberle, den Redaktor Peter Dürrenmatt, aber auch unseren einheimischen Schriftsteller Adolf Fuchs, den Sagenerzähler Karl Biffiger und viele andere. Sogar Bischof Nestor Adam von Sitten hat hier einen Vortrag gehalten. Höhepunkt dieser Blütezeit war sicher die Aufführung von Goethes Iphigenie in Tauris im Hofe dieses ehrwürdigen Schlosses. Sie fand am 1. Juli 1951 statt. Maria Becker war die Iphigenie, Will Quadflieg der Orest, Robert Freitag der Pylades, Heinz Wöster der König Thoas und Hermann Blach der Diener. Als Schüler der Syntax habe ich dieses einmalige Schauspiel, diese Sternstunde des Vortragsvereins von Brieg miterlebt. Die Schauspieler, die die Iphigenie auch an den Salzburger Festspielen darstellten, gaben uns klassisches Theater in reinster Form. Leider kann ich aus Zeitgründen nicht all das sagen, was hier zu sagen wäre. Nur dieses. Ich bin seither, um es modern auszudrücken, ein Goethe-Fan geblieben. Der Vortragsverein hat in dieser zweiten Periode seiner Geschichte alle Gebiete der Kultur in einem engeren Sinne, nämlich das Theater, die Musik, die bildende Kunst, die Geschichte, die Religion, die Philosophie und viele weitere mit sehr großem Erfolge gepflegt. Er arbeitete mit den anderen Vereinen am Platze Brieg, mit dem Kollegium und mit dem Institut St. Ursula zusammen. Kurz, er war einfach da. Wie war so etwas möglich? Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass dies wesentlich auf die gute Arbeit des Vorstandes, im Besonderen der Herren Dr. Hans Perig und Dr. Albert Karlen, zurückzuführen ist. Sie knüpften die nötigen Beziehungen, die es brauchte, um international so angesehene Künstler und Wissenschaftler nach Brieg zu bringen. Herr Dr. Albert Karlen gibt in seinem Werk auch einige bekannte Größen bekannt, die nicht nach Brieg gekommen sind, obwohl man mit ihnen sehr lange verhandelt hat. Ich nenne hier den italienischen Ministerpräsidenten De Gasperi, den Theologen Karl Rahner, den Stratosphärenforscher Auguste Piccard, den Bundesrat Philipp Etter und den sehr bekannten Rudolf Rübatel. Nun, wo gehobelt wird, gibt es auch Späne. Und ich könnte vielleicht so sagen, diese taten der großen Blütezeit unseres Vereins keinen Abbruch. Ich darf zu dieser Blüteperiode noch die Namen zweier bedeutender Mitglieder unseres Vereins nennen, die durch treue Dienste jahrelang mitgeholfen haben, den Verein aktiv zu halten. Es sind dies Dr. Meyer Lett aus Visp und Dr. Heinrich Imhoff, mit dem zusammen ich damals als Schüler manchen Vortrag hier gesehen und wo ich mitgeholfen habe, die Diapositive zu schieben. Das waren noch schöne Zeiten. Die dritte markante Periode unseres Vereins begann im Jahre 1971. Berufliche Inanspruchnahme des inzwischen zum Rektor des Kollegiums aufgestiegenen Professors Albert Karlen. Zunehmende Konkurrenzierung durch parallele Vereinigungen führten allmählich zu einer gewissen Ermüdung. Am 21. Mai 1971 legte das bewährte Team Perig, Karlen, Bielander, Perola die Leitung des Vereins in die Hände von Universitätsprofessor Dr. Louis Karlen, der bereits seit 1955 im Vorstand als Nachfolger von Frau Dr. Bürcher-Catrin mitgewirkt hatte. Ihm zur Seite stand ein Vorstand, dem Rektor Dr. Leopold Porter als Vizepräsident, Oskar Walter als Kassier und Schwester Petra Marzetta als Vertreterin des Instituts St. Ursula, Fräulein Marie-Louise Clausen aus Visp, sowie die Redaktoren Heinrich Heinzmann und Raimund Wirtner mitwirkten. Diese Herren führten die Tradition des Vereins erfolgreich weiter. In einer Umwelt, in der die Information sich zunehmend schnell ausbreitete, organisierten sie Jahr für Jahr viele interessante Anlässe. Durch diese Tätigkeit und auch durch die Tätigkeit des Vortragsvereins haben sich damals sehr viele zum Mitwirken im Vortragsverein entschieden. Wir hatten damals etwa einen Mitgliederbestand von 160 Personen. Professor Karlen hat durch seine Arbeit an der Universität sehr viele interessante Referenten kennengelernt, Wissenschaftler und Künstler. Dies kam dem Vortragsverein zugute. Berufliche Beanspruchung und ein sehr breites kulturelles Engagement auf anderen Gebieten bewogen Professor Karlen im Jahre 1980, die Präsidentschaft dem Sprechenden zu übertragen. Glücklicherweise waren Rektor Dr. Porter, Fräulein Clausen, Schwester Petra und Oskar Walter weiterhin bereit, im Vorstande zu verbleiben. Es demissionierten einzig die Herren Redaktoren Heinzmann und Wirtner. Neu in den Vorstand wurde Professor Dr. Arnold Imhoff gewählt, der mir in dieser kurzen Amtszeit eine sehr wertvolle Stütze gewesen ist. Auch die übrigen Mitglieder des Vorstandes wirkten eifrig mit. Fräulein Clausen möchte ich für ihre seit den 50er Jahren dauernde Vorstandsarbeit ganz besonders und herzlich danken. Auch unser nimmermüder Kassier verdient Dank. Ich hege für ihn die größte Achtung. Es gibt im Brick keinen genaueren Kassier als unseren Oskar Walter. Meine Damen und Herren, ein Verein wie der unsere ist heute im Brick keine Seltenheit mehr. Es gibt viele Vereine mit mehr Mitgliedern. Und doch möchte ich Ihnen kurz noch abschließend den Vortragsverein heute vorstellen. Der Vortragsverein zählt heute etwa 200 Mitglieder, der Jahresbeitrag 10 Franken. Wir sind sehr dankbar, wenn wir neue Mitglieder erhalten können. Was unser Vorstand mit diesen 10 Franken ausrichtet, konnten Sie etwa laufend auch in der Presse verfolgen. Wir versuchen in dieser Zeit des Fernsehens, des Radios, des Films, der Kassetten und Platten, der Zeitungen und Magazine, die Ziele des Vortragsvereins neu zu überdenken. Wir versuchen auch, in Übereinstimmung mit den Gründern und Vorgängern im Vorstand, den christlichen Standpunkt in unserer sich wandelnden Gesellschaft zu vertreten. Ich spreche hier abschließend noch die Hoffnung aus, dass Sie, sehr verehrte Mitglieder, unsere Bestrebungen weiterhin unterstützen und unsere Anlässe weiterhin besuchen werden. Wie die Geschichte der Welt, wird auch die Geschichte des Vortragsvereins Brick in den nächsten 50 Jahren nicht allein durch den Vorstand, durch die in Anführungszeichen gesetzte Mächtigen des Vereins geschrieben, sondern die Geschichte, die eigentliche Geschichte, wird von den Mitgliedern selbst gemacht. Ich möchte diesen Rückblick und diesen Hinweis auf die Probleme der Gegenwart des Vortragsvereins nicht beenden, ohne unsere Verstorbenen zu gedenken, die den guten Kampf gekämpft haben und zur höchsten Einsicht eingegangen sind. Dabei muss ich mich darauf beschränken, nur die Namen unserer dahingeschiedenen Vorstandsmitglieder zu erwähnen und ihnen die Namen einiger sehr eifriger Mitglieder beizufügen, die für den Verein Wesentliches geleistet haben. Nicht mehr unter uns weilen Dr. Leo Hallenbarter, Dr. Josef von Kalbermatten, Dr. Walter Perig, Dr. Andreas Seiler, Dr. Josef Bielander, Professor Leo Kuonen, Herr Wendelin Werlen, Dr. Anton Lanwehr, Dr. Katrin Bürcher-Katrin, Herr Franz Perola, Dr. Gottfried Meyer-Lett, Frau Gertrud Bürcher. Wir wollen ihrer und aller verstorbenen Mitglieder in Stille gedenken. Der Herr gebe ihnen Frieden. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus diesem kurzen Überblick auf die wechselvolle Geschichte des Vortragsvereins von Brick haben Sie ja sehen können, dass unser Verein vor allem durch das Verdienst und die Arbeit dreier Männer getragen wurde, die alle hier bei uns anwesend sind: Dr. Med. Hans Perig, Domherr Dr. Albert Karlen und Universitätsprofessor Dr. Louis Karlen. Dr. Hans Perig war 30 Jahre lang unser Präsident. Dr. Bürcher hat ihn seinerzeit in dem erwähnten, berühmten Vortrag aus dem Jahre 1942 zum Präsidenten vorgeschlagen. Diesem nicht immer leichten Amte ist er bis 1971 treu geblieben. Er hat 250 Vorträge und Anlässe organisiert. Unser Archiv gibt auch Auskunft über die Art und Weise, in der Dr. Perig gearbeitet hat. Er selber gestand mir einmal, ich scheute mich nicht, Briefe zu schreiben. In der Tat war er ein großer Briefschreiber. Die Durchschlagskopien seiner Briefe machen einen wesentlichen Bestandteil des Archivbestandes aus. Während wir heute rasch zum Telefon greifen, setzte sich Dr. Perig eben an die Schreibmaschine. Sogar seinem engsten Mitarbeiter im Vorstand, Professor und Rektor Dr. Karlen im nahen Kollegium, schrieb er Briefe. Aus diesen Dokumenten spricht eine Persönlichkeit, die durch vornehmen Takt, durch Klugheit, Bestimmtheit und klare Ziele überzeugt. Diesen Eigenschaften ist Dr. Perik noch heute und bis heute treu geblieben. Dass er mit seinen 87 Jahren heute aufrecht und gesund ein Gentleman im wahrsten Sinne des Wortes unter uns weilt, das freut uns besonders. Das Wirken von Dr. Perik in der Simplonstadt Brieg kann durch das Wort dienen gekennzeichnet werden. Ein Leben lang hat er sich als Arzt in Naters und in Brieg in den Dienst der kranken Mitmenschen gestellt und uns so allen ein leuchtendes Vorbild christlicher Nächstenliebe gegeben. Über der Türe der berühmten Bibliothek des Klosters St. Gallen steht die Inschrift Thes Psyches Iatraion, Heilmittel der Seele. Damit ist angedeutet, dass Kultur, Kunst, Literatur und Musik heilende Kräfte für uns Menschen bedeuten. Dr. Perik hat seinem Brieg auch solche seelischen Heilmittel verschrieben. Eben jene Veranstaltungen und Anlässe, in denen es seelisch atmen, in denen es sich seiner bewusst werden und in denen es Stellung zu den geistigen Strömungen der Zeit nehmen konnte. Es steht mir nicht zu, hier das gesamte Lebenswerk unseres verdienten Präsidenten Dr. Hans Perik zu würdigen. Ich möchte ihm heute nur sagen, dass er mir und allen künftigen Präsidenten und Vorsitzenden des Vortragsvereins von Brieg ein unerreichbares Vorbild ist und bleiben wird. Ungezählte Stunden hat er für den Vortragsverein von Brieg geopfert. In ihrem gastlichen Hause an der Bahnhofstraße haben Herr und Frau Dr. Perik viele Referenten aufgenommen und freundschaftlich betreut. Dr. Perik hatte auch die glückliche Idee, unser schönes und wertvolles Gästebuch zu beginnen, in das sich seit den 40er Jahren alle Referenten mit Zeichnungen, mit Gedichten, geistreichen und humorvollen Eintragungen verewigt haben. Wir wünschen Herrn Dr. Perik für die Zukunft alles Gute, weiterhin eine gute Gesundheit und den Segen Gottes. Als Zeichen unserer Dankbarkeit darf ich Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Perik, im Namen des Vortragsvereins von Brieg eine Zeichnung überreichen als Ausdruck unseres Dankes. Der Maler und Zeichner Wilhelm Dresen hat sie zu diesem Anlass geschaffen. Sie zeigt das Stockhalperschloss, den Schauplatz vieler Anlässe, die sie organisiert haben. Sie zeigt aber auch das Wahrzeichen ihrer Stadt Brieg, der sie so viel gaben. Mögen Sie in stillen Stunden an dieser Zeichnung Freude haben. Meine Damen und Herren, mit aufrichtiger Freude darf ich im Auftrage des Vortragsvereins auch Ihnen, verehrter Herr Domherr Dr. Albert Karlen, für die unserem Verein geleisteten Dienste danken. Mit Initiative, Fantasie, geistiger Kraft und mit großem Optimismus haben Sie ebenfalls 30 Jahre dem Vortragsverein Brieg einen unersetzlichen Dienst getan. Sie haben dem Verein Maler wie Richard Seewald, Dichter wie Karl Zuckmayer, Edzard Schaper, zahlreiche andere Künstler des geschriebenen und gesprochenen Wortes, der bildenden Kunst und Wissenschaft als Referenten zugeführt. Ich erwähne auch Ihre zahlreichen Reisen nach Italien und in andere europäische Länder, die Sie für den Vortragsverein organisierten und die Sie auch wissenschaftlich führten. Ich hatte seinerzeit das Vergnügen, als Schüler des Kollegiums eine solche Reise nach Florenz, Siena und San Gimignano mitzumachen. Mit uns reisten viele Mitglieder des Vortragsvereins. Ich war auch einer von jenen, die der liebenswürdigen Fräulein Speckli die Koffer getragen haben. Sehr verehrter Herr Domherr, Sie haben sich über all das hinaus auf einer ganz breiten Grundlage engagiert. Mit Dr. Perik zusammen haben Sie uns die große Goethe-Aufführung, von der ich gesprochen habe, hier im Hofe des Stockhalperschlosses durchgeführt und Sie haben uns diese vermittelt. Auf vielen anderen Gebieten der Kultur sind sie aktiv gewesen. Und ich weiß, dass sie es auch heute noch sind. Mit besonderer Freude hat deshalb damals der Vortragsverein von Brieg die Ernennung zum Kulturpreisträger des Rottenbundes verstanden. Sie wurden auf diese Weise auch geehrt für eine Arbeit, die sie zum Teil im Vortragsverein von Brieg ausgeführt haben. Wir haben Ihnen heute zu danken für die gute und schön aufgemachte Vereinsgeschichte, die den Geist des Vortragsvereins sehr gut charakterisiert. Wer hätte eine solche Geschichte besser schreiben können? Als Zeichen unserer Anerkennung erlaubt sich der Vortragsverein von Brieg, Ihnen ebenfalls eine Zeichnung von Wilhelm Dresen zu überreichen, die eine Ansicht der Stadt Brieg zeigt. Auf ihr sieht man aber auch noch die Kollegiumskirche und den sogenannten Bildungshügel Briegs, auf dem Sie so viele Jahre gearbeitet haben. Bevor Sie als Mitglied des ehrwürdigen Domkapitels der Kathedrale zu Sitten in Sitten eingezogen sind. Wir haben inzwischen feststellen dürfen, dass Sie sich dort nicht nur mit dem Chorgebet allein befassen. Mit Spannung erwarten wir Ihre große Theatergeschichte, die bereits in Druck gegangen ist. Wir danken Ihnen und wir sagen Ihnen unsere aufrichtigen und unsere guten Wünsche auch für die Zukunft. Danke Ihnen. Am 3. heute hier anwesenden Präsidenten, Herrn Universitätsprofessor Dr. Louis Karlen, möchte ich ebenfalls danken. Ich muss Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, Herrn Dr. Karlen nicht vorstellen. Auch er ist Kulturpreisträger. Die Stadt Brieg hat ihm den Kulturpreis im Jahre 1970 verliehen. Als Professor der Rechte an der Universität in Freiburg, als Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, als Herausgeber der Schriften aus dem Stockalper-Archiv, als Präsident des kulturellen Rottenverlages, als Präsident des Geschichtsforschenden Vereins von Oberwallis, als Dekan der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg und auch als einer der vielseitigsten Publizisten des Wallis haben Sie, sehr verehrter Herr Professor Karlen, eine große und breite Tätigkeit entfaltet. Man darf ruhig sagen, und ich gebe dies neidlos zu, dass Sie durch um einige Größenordnungen besser für die Präsidentschaft im Vorstand, die Präsidentschaft und die Arbeit im Vorstand des Vortragsvereins von Brieg qualifiziert gewesen sind als ich. In der vorstehenden Aufzählung habe ich übrigens nur einige Ihrer Tätigkeitsfelder erwähnt. Es wäre noch viel mehr zu sagen. Heute möchte der Vorstand unseres Vereins Ihnen vor allem herzlich danken, dass Sie dieses weite Gesichtsfeld und Ihren großen Bekanntenkreis auch für den Vortragsverein von Brieg fruchtbar gemacht haben. Als meinem unmittelbaren Amtsvorgänger bin ich Ihnen aber auch aufrichtig dankbar für viele gute Ratschläge und für eine sehr weitgehende Verfügbarkeit für alle Belange des Vortragsvereins. Ich darf Ihnen nun auch eine Zeichnung von Herrn Dresen überreichen. Sie soll Sie an die heutige Jubiläumsfeier erinnern und als Dank unseres Vereins gewertet sein. Sie zeigt ebenfalls dieses ehrwürdige Schloss, in dessen größtem Raume wir unsere heutige Jubiläumsfeier begehen dürfen und an dessen Renovation Sie einen nicht geringen Anteil haben. Unsere besten Wünsche begleiten Sie. Wir hören nun, sehr verehrte Damen und Herren, das Brieger Kammerorchester, das uns unter Leitung von Musikdirektor Rovina eine Suite Française spielt, das Wort unserem Stadtpräsidenten, Herrn Dr. Werner Perrig, übergeben. Er ist so freundlich gewesen, zusammen mit seiner verehrten Frau Gemahlin an unserer Jubiläumsfeier teilzunehmen. Und dafür möchte ich ihm danken. Ich habe ihm aber auch noch zu danken dafür, dass er uns diesen schönen Saal zur Verfügung gestellt hat. Herr Dr. Perrig, darf ich Sie bitten?
Sehr verehrte Frau Professor, sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Altpräsidenten, liebe Mitglieder des Vortragsvereins und verehrte Gäste. Es wird erzählt, dass der Gemeinderat von Gondo seinerzeit die ganze Gemeinde mit Kind und Kegel jährlich einmal auf Kosten der Gemeindekasse zu einer Reise eingeladen hat, vornehmlich nach Milano. Auf den ersten Blick wird man sagen, das sei eine Verschleuderung öffentlicher Gelder. Und das mag nach dem Buchstaben des Gesetzes auch eine Verschleuderung öffentlicher Gelder sein. Wenn man aber genauer überlegt, so erscheint eine solche Reise gar nicht so ohne weiteres als purer Luxus. Man muss nämlich bedenken, dass Gondo in einer hohen Schlucht eingeschlossen ist und dass die Bürger dort fast das ganze Jahr sozusagen zusammengepfercht zwischen den engen und hohen Wänden leben müssen und nur ein kleines Stück vom blauen Himmel sehen. Dann ist es auch verständlich, dass die Gondoneser das Bedürfnis haben, einmal im Jahr aus der Schlucht zu entfliehen, um den Horizont zu erweitern, um zu sehen, wie andere Leute leben und denken, wie sie mit ihren Problemen fertig werden und um festzustellen, dass auch an allen anderen Orten nicht alles Gold ist, was glänzt, und dass man es zu Hause eigentlich recht hat. Eine solche Reise bringt frische Luft in eine Gemeinde und erleichtert das Zusammenleben. Aber nicht nur Gondo, sondern jede politische Gemeinde lebt sozusagen in einer Schlucht. In den hohen Wänden der Überlieferung, der Eigenart und vor allem der eigenen Interessen und des Eigennutzes. Jede Gemeinde und Gemeinschaft hat die Tendenz, sich in diesen Wänden einzunisten und läuft Gefahr, dass der Horizont damit immer enger und enger und der Himmel immer kleiner wird und dass das Leben erlahmt oder sogar vermodert und damit in Gefahr gerät. Daher hat jede Gemeinde von Zeit zu Zeit eine Reise aus ihren engen Schluchten nötig. Und noch mehr als der Reisen mit dem Zug bedarf sie der geistigen Ausflüge in der Art, wie sie der Vortragsverein in den letzten 50 Jahren regelmäßig organisiert.